D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Mit Tom Westerholt und der Sommerpausenausgabe von Eine Stunde Film mit den besten Interviews des Jahres. Wir gucken zurück auf die Gäste von 2015, zumindest bis hierher. Zum Beispiel auf mein Treffen mit Joaquin Phoenix gleich im Februar, den ich in Paris getroffen habe, um mit ihm über seinen Film Inherent Vice zu sprechen. Im März war Emilia Schüle bei uns, die weibliche Hauptrolle in Oskar Röhlers Musikkomödie Tod den Hippies, es lebe der Punk bei uns vorgestellt hat. Im April hatte ich Schauspielerin Sonja Gerhardt und B-Boy Killer Sebi im Studio zu Gast. Die waren in dem tänzerisch anspruchsvollen Breakdance-Film Dessau Dancers zu sehen. Auch im April war Anne-Kathrin Händel hier. Sie hat die beeindruckende Doku Fassbinder gedreht über den gleichnamigen großen deutschen Filmemacher. Und dann werfen wir noch einen kurzen Blick zurück in den Juli, als ich mit YouTuber Fresh Torge telefoniert habe, der mit vielen seiner Kollegen aus dem Netz den Kinofilm Kartoffelsalat auf die Beine gestellt hat, mit der bisher größten Filmpremiere des Jahres und das auch noch auf dem platten Land. Das ist also mein Sommerpausenangebot für euch heute Abend. Schön, dass ihr zuhört. Vorhang auf, Bühne frei für eine Stunde Film. Ja, das war schon eine ganz schöne Weltsensation, als im Februar die erste Verfilmung eines Thomas Pynchon-Romans in die Kinos kam. Thomas Pynchon, dieser ominöse Schriftsteller, den seit Jahrzehnten niemand mehr so wirklich gesehen hat, der nirgends öffentlich auftritt und der beinahe ein Leben in völliger Abwesenheit dieser Welt zu führen scheint. Regisseur Paul Thomas Anderson war es gelungen, die Rechte für die Verfilmung von Inherent Vice, natürliche Mängel, zu bekommen. In der Hauptrolle der großartige Joaquin Phoenix als Doc Sportello, so ein runtergekommener Privatdetektiv, der sich auf der Suche nach seiner Ex-Freundin am Ende in irgendwie einer bizarren psychedelischen Drogendelirium-Welt wiederfindet. Joaquin Phoenix, ziemlich ungewöhnt in einer Komödie, deshalb war meine erste Frage bei unserem Treffen in Paris auch, ob er so eine Rolle eigentlich mal brauchte, um auch ein bisschen zu zeigen, ja, sowas kann ich auch.
I mean, that's the hope. I mean, I want to have many different experiences as an actor. I'm always looking for something that's might be new and different. It's kind of the joy of being an actor is you get to portray all these different characters. And I certainly I love the comedic aspect of this film and some kind of broad comedy. It was certainly one of the things that attracted me to this role.
So how convincingly funny did you find yourself?
I cannot judge myself at all. I mean, it's just impossible. I saw an early cut of the film, and there's a part in it that's kind of really broad, and I said to Paul, I said, I don't think that works, man. You got to get rid of that. And he was like, no, I think it works. It works. And, you know, so I have a really hard time judging myself.
So what did Paul Thomas Anderson do to convince you of certain things? Has he, like, this certain way to do it for you? You did the master together?
Well, you know, Paul's great because I don't think he's after one particular thing. He wants a very rich and complicated performance. But what's nice is that you'll just try a bunch of different versions. You know, it's never like, oh, we have to do it this way, let's get it. So we would try five different reactions to something, and I think you just ultimately trust in him that he's going to choose the one that best serves the film.
You once said about your philosophy as an actor that you try to never know your lines, never hit your mark, and never follow your light. How did you do it in this particular movie?
Yeah, I mean, that's something that really Paul encouraged the first time that I worked with him, which was so unique to have that experience, which is, you know, this may be the sweet spot for the lighting, but whatever feels right, kind of do what feels most truthful. And I really like working like that, you know, that sense of inhabiting a space, I think, is really important.
I really don't want to bother you with that picture of the phoenix from the ashes thing, but I think it's kind of true in your case, because after I'm Still Here, the only thing you did was to do, like, brilliant work. You did The Master, you did Her, now Inherent Vice. Did something change by this immense experience that you did with I'm Still Here?
Sure, of course. It did. I mean, it was such a wonderful, unique new process. I mean, part of it was there. We had this kind of rough storyline that we knew we wanted to do with I'm Still Here, but we didn't know in each moment how people were going to react to me because they didn't know what was happening. And so it had this real vibrancy, this life to it. And I think that really, it affected how I approach movies. And then it was perfect that Paul cast me for The Master afterwards because I could kind of continue in that vein with just really, I think when I was younger, I would try to formulate my character so much in advance, and I'd come in with very strong ideas of what I wanted to do. And now I have those ideas, but I'm just trying to be completely receptive to what's happening in the moment and not impose my ideas on the scene. So I think it was really a great experience and helped me a great deal.
Adrenaline is a strong drug. And I was wondering if you have ever been afraid that maybe after this experience of I'm Still Here, you could never have an intense feeling again on a movie set, because this was like a movie set for over a year that you have been at.
Yeah, I did have that fear, but I turned around and worked on The Master, and that was so exciting and fulfilling to work on. But I've been really lucky with the filmmakers that I've been working with.
So viel nochmal in unserem Sommerpausen-Spezial über Joaquin Phoenix. Das ganze Interview mit ihm findet ihr natürlich auch immer noch im Eine Stunde Film Podcast auf deradiowissen.de zum Nachhören.
Deradiowissen. Eine Stunde Film.
Wir nutzen die kurze Sommerpause von Eine Stunde Film zum Zurückschauen auf Gäste und Interviews, die wir dieses Jahr bisher in der Sendung hatten. Besonders schön war für mich auch der Besuch von Emilia Schüle im März. 22 Jahre jung, hatte viel Aufsehen erregt durch eine wiederkehrende, mit Preisen ausgezeichnete Rolle als junge Prostituierte in zwei Tatortproduktionen und ist mittlerweile in immer mehr auch großen Kinoproduktionen zu finden. Emilia war unser Gast als weibliche Hauptdarstellerin in Oskar Röhlers Culture Clash Tragikomödie Tod den Hippies, es lebe der Punk. An der Seite von Tom Schilling und Wilson Gonzales Ochsenknecht hat sie im Film eine junge amerikanische Stripperin gespielt, die in so einer richtig klischeehaft runtergekommenen, ekligen West-Berliner Piepshow der 80er Jahre getanzt hat. Wer mit Paradiesvogel Oskar Röhler schon mal gedreht hat, der weiß, dass es da am Set auch schon mal sehr chaotisch zugehen kann. Ich habe deshalb mit ihr unter anderem darüber gesprochen, wie eigentlich ihr erster Drehtag am Set war.
Das war ganz witzig, weil an meinem allerersten Drehtag bin ich ganz früh aufgestanden, weil wir ja unglaublich lange Maskenzeiten hatten, weil ich ja den ganzen Film eine Perücke trage. Also einmal so eine Dauerwelle und einmal so eine Nena-Frisur mit blonder Strähne vorne. Und dann bin ich am ersten Drehtag gar nicht drangekommen. Also ich saß den ganzen Tag im Trailer und war todesaufgeregt und dann kam ich gar nicht dran, weil die zu lange an dieser Szene gedreht haben, wo Wilson Thomas erklärt, wie er das Sperma von den Kabinen in einer Piepshow wegmachen soll. Die war sehr textlastig und sehr spermalastig und das hat sehr lang gedauert und dann bin ich erst am zweiten Drehtag dran gekommen. Und das war ganz gut, weil dann habe ich eben die Leute schon kennengelernt und ich wusste irgendwie, wie alles aussieht und dann war ich ein bisschen entspannter.
Wo du das Stichwort selbst schon genannt hast, und ich meine nicht das Stichwort Sperma, sondern das Stichwort Wilson Gonzales.
Ja.
Eure Filmkarriere, wenn man so will, die Kinofilmkarriere begann quasi relativ gleichzeitig mit Freche Mädchen damals. Seid ihr beide immer noch sehr jung, aber wie ist das, wenn man sich dann zu so einem Film fünf, sechs Jahre später wieder trifft? Sagt man sich dann auch in eurem Alter schon, Mensch, waren wir damals noch jung und guck, was aus uns geworden ist, oder?
Ja, wir lachen schon über damals, also wie klein wir damals waren und was man da alles so voneinander mitgekriegt hat. Ich war ja 14, als ich ihn kennengelernt habe und dann habe ich ihn wieder getroffen, da war ich irgendwie 15 oder 16 und jetzt wieder. Und jetzt machen wir halt, also wir freuen uns beide, uns hier so wieder zu treffen und halt mit Oskar Röhler zu arbeiten. Das ist irgendwie, das macht uns glücklich auf jeden Fall.
Schon eine andere Welt als Freche Mädchen damals, auch thematisch, definitiv. Ich hoffe, ich spreche das annähernd richtig aus, wenn ich sage, du bist in Blagoveschensk
fast
geboren. Wie heißt es richtig?
Ein bisschen weicher, Blagoveschensk.
Okay, gut. Ja. Ich habe nachgeguckt, das ist in Russisch Fernost, also wirklich kurz vor China.
Ja, nee, also fast bei Japan. da.
Also wirklich von hier aus, von uns aus relativ weit sehr weg, weit in weg. Diesem großen, großen Russland. Gibt es da noch irgendwelche Verbindungen heute hin? Gibt es, sagen wir, noch Familie? Bist du mal wieder da gewesen seit deiner Kindheit?
Nee, also sind sehr viele Familienmitglieder mitgekommen nach Berlin und genau. Also ich möchte gerne mal wieder hin, aber es ist sehr weit weg, aber ja.
Tod den Hippies, es lebe der Punk. Es ist ein Film übers Ausbrechen, auch übers Abhauen. Ein Film übers sich selbst suchen, sich selbst möglicherweise finden und irgendwo stranden. Und das alles in Berlin der 80er. Wie war das denn für dich im Berlin der 90er oder dann 2000er? Wie ging es dir mit dem In-Berlin-Ankommen dann später?
Also ich bin jetzt 22 und ich lebe erst seit 4 Jahren richtig in der Stadt und ich bin groß geworden in Köpenick. Also ich bin total behütet groß geworden, sagen wir mal so. Und habe auch nicht viel mehr gesehen als das. Also ich bin kein Kreuzberger Kind, obwohl ich mir das öfter mal gewünscht habe und total neidisch war, als mir meine Freunde dann das Maybachufer gezeigt haben und den Kotti und so. Ja, und dann in den letzten 4 Jahren habe ich Berlin lieben und schätzen gelernt auf jeden Fall. Also ich liebe die Stadt und ja, ich finde es eine tolle Stadt.
Es gibt ein schlagendes Filmzitat, wer sich erinnert hat, nichts erlebt, heißt es im Film. Woran erinnerst du dich denn gerne?
Ich erinnere mich gerne an eigentlich an alle Drehs, die ich hatte zum Beispiel. Mhm. Also eher an die Drehs als an die Schulzeit oder so. Ja.
Die Tatsache, dass du Deutsch, Russisch, Englisch und Französisch sprichst, ist doch eigentlich die perfekte Grundlage für mehr internationalen Film, oder?
Ja, das mit dem Französisch ist leider nicht mehr so aktuell. Das spreche ich nämlich gar nicht. Aber ja, klar, immer bereit für alles.
Und genau wie alle anderen Interviews findet ihr natürlich auch das hier mit ihr bei uns im Netz, mit Emilia Schüle in den Podcasts von Eine Stunde Film im Netz auf deradiowissen.de.
Deradiowissen. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film macht kurze Sommerpause. Für euch gibt's ein Best-of der bisherigen Gäste und Interviews in diesem Jahr oder aus diesem Jahr. Dazu gehört für mich auch der Studiobesuch von Schauspielerin Sonja Gerhardt zusammen mit Profi-B-Boy Killer Sebi im April. Beide haben zusammen in dem Breakdance-Film Dessau Dancers mitgespielt, einem sehr coolen Musikfilm über die Breakdance-Szene in der DDR der 80er Jahre, wo es die B-Boys und Girls alles andere als einfach hatten. Sebi, der hauptberuflich für die erfolgreiche Berliner B-Boy-Truppe Flying Steps am Start ist, hat dann auch gleich seine Schauspielkollegen am Set unterrichtet, hat er im Interview erzählt. Und als die beiden im April hier im Studio waren, haben wir natürlich auch genau darüber gesprochen. Es gibt da diese Szene im Film, wo alles gerade so losgeht. Du, Sonja, als einziges Mädchen in dieser Vierer-Kombo, also drei Jungs um dich herum und du als Mädel. Kurz zum Hintergrund, ihr kennt euch aus der örtlichen Dessauer Sportgemeinschaft. Du warst sogar in deiner Rolle als Matti mal im Olympiakader und dann gibt es dieses Interesse für diesen neuen Sport, für diesen Tanzstil, der auf der Straße stattfindet und dann gibt es diese schöne Szene, wo nämlich Sebi als Michel das erste Mal dazukommt. Du erinnerst dich an die Szene draußen, wo ja, die anderen drei sind schon da und du kommst her und machst was ganz Cooles, das kann man auch gleich hören. Du nimmst also erstmal den Ghetto-Blaster auseinander und stellst den Song, der läuft schneller, um den anderen mal richtig zu zeigen,
mal Vollgas zu geben,
wo der Frosch die Locken hat.
Jawohl.
So, das ist jetzt ja 1:1 zu übertragen, diese Szene aus dem Film, 1:1 zu übertragen auf das, was am Set passiert sein muss. Denn du bist da hingekommen als Breaker, der es nun mal einfach wirklich kann und hast es mit Schauspielern zu tun gehabt, wie Sonja und auch mit den anderen beiden Jungs, die ja nur erstmal das Ganze lernen mussten. Wie anstrengend waren das mit denen?
So anstrengend nicht, denn zwei von denen haben früher auch gebreakt.
Ja.
Das wäre ich nicht.
Das heißt, da waren Basics vorhanden und auch gerade der Oliver Konietzny, der ist auch eigentlich noch halb aktiv, kann man sagen. Mhm. Das heißt, da hat es noch ganz gut funktioniert und Storm ist auch ein guter Choreograf.
Ja.
Und wir haben das eigentlich alle ganz gut gemeistert. Also natürlich einige haben für die Basics vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber letztendlich war es eine Choreografie, die wir alle einarbeiten mussten. Und da hat jeder ein bisschen dran zu feilen gehabt und das ging trotzdem alles. Das war manchmal sehr anstrengend für manche, weil sie die Bewegungen nicht gewohnt waren. Ja. Also jetzt im Vergleich, ich kann es 4 Stunden machen und bei mir merkt man nichts. Und andere haben nach 30 Minuten gesagt, jetzt brauche ich aber mal eine Pause.
Von 2 Tagen.
Ja, also, aber das ist ja auch ganz normal. Ja. Und es hat trotzdem gut geklappt.
Aber es geht auch echt heftig auf die Handgelenke. Also das
glaube ich. Die Figuren am Boden müssen Mörder sein für die Handgelenke am Anfang.
Da gewöhnt man sich dran.
Ja.
Deswegen mache ich mit meinen Schülern noch immer nicht so lange. Ich sage den 10 Minuten jetzt die Übung und dann macht erstmal alle 5 Minuten Pause und ruht eure Handgelenke aus.
Mhm. Ja, du unterrichtest auch Breakdance an der Flying Step Akademie in Berlin. Genau. Du hast gerade eben lustige Gesichter gemacht, Sonja. Die konnte man im Radio nicht sehen, deswegen versuche ich die für die Hörer zu interpretieren. Hast du irgendwann mal blaue Flecken gezählt?
Oh,
oder,
ja.
Ein paar.
Ist schon.
Also an den Beinen, an den Knien nur jedes Mal. Das waren wirklich richtig fette Flecken.
Obwohl sie Knieschoner hatte.
Erst nicht.
Erst nicht, okay.
Erst nicht. Und also meine Knie haben echt dolle wehgetan. Du bist halt nur auf dem Boden, ne? Du machst die ganze Zeit, du tanzt auf dem Boden.
Ja.
Und da wird wirklich alles beansprucht. Also die Handgelenke, die Knie, alles. Das ist, ja klar, man gewöhnt sich irgendwann dran und man wird abgehärtet, aber ich...
Wie sehr hat das geholfen, dass du, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dass du 11 Jahre im Kinderensemble des Friedrichstadtpalasts getanzt hast?
Genau.
Wanne, es gibt ein anerkennendes Zeichen vom Killer-Sebi auf der anderen Seite. Das hilft schon dann
das
wahrscheinlich.
Das hilft natürlich für den Rhythmus, auch schon dieses Gefühl fürs Tanzen zu haben. Natürlich hilft das auf jeden Fall.
Ja.
Für mich war es aber schwierig, weil ich halt vom Ballett kam. So, und da muss man halt immer gerade stehen und anspannen alles und so. Ne? Und beim Breakdance muss man halt locker lassen. Und da kann
immer
man auch
cool,
free-
immer
genau,
locker.
Da ist man cool, da kann man auch Freestyle, kann man natürlich im Ballett auch machen, aber da kann man halt auch, da kann man einfach tanzen, wie man will. So.
Ja.
Und da musste ich mich erstmal reinfuchsen, weil ich musste erstmal locker werden. Das war ich halt nicht. Ich wollte immer schön gerade meine Übung machen. Und
Plie.
Storm meinte, genau. Und Storm meinte immer, Sonja, jetzt werd doch mal ein bisschen lockerer, Mensch.
Ja.
Ja, und daran hatte ich eigentlich auch viel zu knabbern.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hier ist das Sommerpausen-Spezial von Eine Stunde Film bei D Radio Wissen. Und ich habe ein weiteres Interview rausgesucht für euch, für dieses Best-of, auch aus dem April. Da war nämlich die Filmemacherin Anne-Kathrin Händel bei uns, die dieses Jahr großen Applaus für ihre Doku Fassbinder bekommen hat. Ein Film über den gleichnamigen großen deutschen Filmemacher Rainer Werner Fassbinder, der 1982 im Alter von nur 37 Jahren gestorben war und dieses Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert hätte. Deshalb auch jetzt diese Doku. Direkt am Tag nach der großen Filmpremiere war Anne-Kathrin hier noch sichtlich beeindruckt vom gelungenen Vorabend und hat ausführlich über die Arbeit an ihrer Doku erzählt, wie sie sich mit ehemaligen Weggefährten Fassbinders getroffen hat, zum Beispiel mit den Schauspielerinnen Hanna Schigulla und Irm Herrmann. Und letztere war es dann auch, die im Film selbst in einer Interviewsituation erzählt hat, dass das Arbeiten mit dem teilweise manischen Fassbinder nicht immer nur inspirierend und befruchtend war, sondern manchmal tatsächlich auch reine Quälerei.
Irgendwie hat es geschafft, mich immer zu Tränen zu bringen. Und dieser arme Maskenbildner musste mich ununterbrochen nachschminken, weil die Tränen nur so liefen. Ja. Der hat mich eigentlich mental in eine Stimmung versetzt, die 9 Tage, die total deprimierend waren für mich. Aber es wäre auch anders gegangen.
Wie hat er sie dann zum Heulen gebracht?
Also indem er Intimitäten auserzählt hat vor 50 Leuten. Und das hat er ja gerne gespielt, nicht nur mit mir, auch mit anderen, ja.
Das sind so Sachen, die wir dann wieder über den manischen, den besessenen Filmemacher erfahren, der seine Schauspieler in diese Extremsituationen getrieben hat, um irgendwas aus ihnen rauszukitzeln. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass alle, die mit ihm gearbeitet haben, ihm das irgendwie verziehen haben. Woher kommt das, dass niemand in der Doku dabei ist, der es dabei belässt zu sagen, der Fassbinder war ein Arsch. Mit ihm zu arbeiten war einfach nur hart und schrecklich. Das ist ja keiner dabei, der es so extrem ausdrücken würde.
Na, ich erstmal muss ich sagen, dass ich natürlich Leute gesucht habe, auch die das sagen. Und
Es gibt sicher auch Leute, die das heute noch sagen, aber man darf nicht vergessen, dass der Mann über 30 Jahre tot ist. Und Hannes Schigula sagt zum Beispiel in dem Film, ich möchte nicht mehr schlecht über ihn reden. Also, und dann sage ich, hast du schlecht über ihn geredet? Ja, na klar, habe ich schlecht über ihn geredet. Hm. Aber dieses schlecht oder gut reden, das ist gar nicht so wichtig. Interessant ist schon, dass er für jeden einzelnen von den Leuten, auf die ich getroffen bin, auch bei Leuten habe ich das erlebt, die, ich sag mal jetzt nicht ihn in den Himmel hoben, und Irm macht es ja auch nicht, ich meine, die sind ja doch recht offen auch. Also dass er bei allen so eine Bedeutung hatte in ihrem Leben. Also er muss so eine wahnsinnig charismatische Person gewesen sein. Ein Verführer, möchte ich sagen, dass er also bei allen wirklich präsent ist und die meisten Leute, die ich gefragt habe nach dieser Präsenz, die haben gesagt, dass sie eigentlich so eine Zeit oder so eine Begegnung nie wieder in ihrem Leben hatten.
Was ich ganz spannend finde, denn als Regisseurin eines fiktiven Stoffes hast du ein Drehbuch, das du einfach runterschreibst und die Schauspieler anweist, bitte das zu sagen, was da steht, weil du hast es ja nicht umsonst geschrieben. Das ist ja bei einer Doku etwas schwieriger. Du weißt ja nicht, was du von deinen Gegenübern kriegst. Wie macht man sich für sowas einen Fahrplan, dass man überhaupt von A über B und C am Ende bei Z landet?
Erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich Dokumentarfilme mache, hat etwas damit zu tun, dass in mir oder mit mir Stoffe sind, die ich ohnehin vorhatte. Also was ich für Geschichten erzähle und worum es sich handelt, weiß ich schon sehr lange. Und das ist, im Grunde arbeite ich das ab. Es hört sich ein bisschen langweilig an, ist es aber nicht, weil eben beim Dokumentarfilm diese große Unbekannte da ist, in dem Moment, wo man mit echten Menschen zu tun hat, die reagieren so, wie man es sich oft nicht vorstellen kann. Und ich habe eben ein Faible für Leute, die sehr widerspenstige Persönlichkeiten sind. Das heißt, also das ist wirklich immer eine ganz, ganz spannende Geschichte mit diesen Protagonisten, die ich hatte. Ich habe also eine Verratstrilogie gemacht, also beziehungsweise angefangen, ersten und zweiten Teil, Vaterlandsverräter Anderson. Unglaublich interessante, schwierige Protagonisten mit einem unglaublich komplizierten Freundeskreis oder Feindeskreis, sage ich mal, je nachdem. Und sehr ambivalente Charaktere, und das ist das, was mich interessiert, und es ist eine ganz tolle Arbeit, hinter so Lebensgeheimnisse zu kommen, beziehungsweise bestimmte Dinge zu entdecken und da die Zuschauer auch mitzunehmen, die dann entdecken zu lassen mit ihrem Hintergrund, mit ihrer Biografie, mit dem, was sie wissen.
Ja.
Also das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, die für mich viel spannender schien immer, als ein Drehbuch zu schreiben, wo alles festgesetzt und festgeschrieben ist. Obwohl ich jetzt sagen muss, nachdem ich diesen Film über Fassbinder gemacht habe und über das Filmemachen, ich unglaublich große Lust habe, jetzt als nächstes einen Spielfilm zu machen. Und das werde ich auch tun.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, ihr Lieben, eins habe ich noch. Ihr hört das akustische Sommerloch von Eine Stunde Film. Kleine Pause in dieser Woche mit den Besten, was wir an Gästen und Interviews dieses Jahr bisher so erlebt haben. Mit dabei auch ein Telefonat aus dem letzten Monat, nämlich aus dem Juli, weil da eine wirklich absolute Kinosensation dahinter steht. Eine Gruppe von ziemlich erfolgreichen YouTubern, allesamt Leute mit Millionen von Abonnenten auf ihren Kanälen, hatte sich letztes Jahr überlegt, doch einfach mal einen Kinofilm zu drehen. Angeführt von Torge Ulrich, auf YouTube besser bekannt als Fresh Torge, der nicht nur die Hauptrolle spielt in diesem Film, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Und zwar zu einer wirklich absurd bizarren Zombie-Trash-Komödie, die an einer Schule spielt, an der sich nach und nach alle in Zombies verwandeln und er so als absoluter Außenseiter-Schüler irgendwie zum Held werden muss. Die Filmpremiere fand auf dem Plattenland statt, in Heide in Schleswig-Holstein, und es kamen satte 5000 kreischende, begeisterte Fans, mehr als wirklich bei jeder anderen Filmpremiere der letzten Jahre, inklusive, weiß nicht, Hobbit-Finale und dem Twilight-Ende. Mit diesem Typ, Fresh Torge, musste ich also dringend sprechen und ihn erstmal fragen, wie genau hat das denn mit dir und YouTube eigentlich vor ein paar Jahren überhaupt angefangen?
Das war eigentlich, war das nur so eine Idee, dass ich mal Videos für Freunde hochlade. Also ich habe so auf Partys gefilmt und habe das dann hochgeladen und habe dann gemerkt, dass sich das eben auch andere Leute angucken, und hatte dann eben die Idee, auch mal Sketche zu machen. Und ja, die haben sich dann recht viele angeguckt, 5.000-6.000 Leute so in den ersten Wochen. Und das war natürlich der Hammer. Und dann habe ich einfach weitergemacht, seit 8 Jahren jetzt.
Aber sag mal, hat sich das, habe ich mich häufiger schon gefragt, nicht nur bei dir, sondern auch bei den anderen, die da so erfolgreich sind. Hat sich das Schreiben von Stories oder Gags oder Sketchen, wie auch immer, hat sich das verändert oder verändert sich das, wenn man weiß, dass man irgendwo auch ein Publikum zu bedienen hat?
Sicherlich, ja. Also, Man, das ist immer so eine Mischung. Ich bin jetzt auch 26, meine Zielgruppe ist ja doch noch ein bisschen jünger. Man muss so einen Mittelweg finden aus dem, was ich selber lustig finde und aus dem, wo ich eben weiß, dass die Zielgruppe das toll findet.
Ja.
Das ist aber nicht schwer, weil teilweise, wenn man es dann aufnimmt, findet man selber auch wieder so dämlich, dass man irgendwie doch wieder drüber lachen kann. Also das ist immer unterschiedlich.
Wie gehst du damit um, wenn Fans dich auf der Straße anquatschen oder ankreischen?
Oh, das ist eigentlich immer ganz nett. Also viele glauben immer, die sind total hysterisch und fallen dann in Ohnmacht oder sowas. Das ist eigentlich nicht so. Also die bleiben ganz cool, freuen sich, wenn sie ein Foto machen können und dann kann ich auch weitergehen. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist alles ziemlich locker.
Also ihr musstet nicht irgendwann mal so eine YouTuber- oder YT-Selbsthilfegruppe gründen, so du mit den anderen zusammen, irgendwie, dass ihr euch so im Stuhlkreis mal zusammensetzt und auch mal drüber redet.
Nee, absolut nicht. Und hätten wir das nicht gewollt, dann hätten wir, was weiß ich, Maurer werden müssen oder sowas. Also wir wussten ja in dem Moment, wo wir weitermachen mit diesen ganzen YouTube-Videos und wo die ersten Leute uns dann anquatschen, wussten wir ja, dass das dann irgendwann mehr werden würde. Von daher dürfen wir uns da auch nicht drüber beschweren. Das gehört halt dazu dann.
Mehr werden ist ein gutes Stichwort. Joyce, Iblali, Dagi B, Bibi, Simon Dessieu, YTT, das sind alles Leute, die jetzt auch den Weg zusammen mit dir gegangen sind, raus aus dem YouTube-Kanal, rauf auf die Leinwand. Wie war das, mit einem Mal nicht mehr, böse gesagt, um Abonnenten kämpfen zu müssen, sondern wirklich dann miteinander zu arbeiten?
Das war total geil. Also viele sagen uns ja immer so nach, so wir können uns alle nicht ab. Also in dem, ich weiß ja, die Drehtage waren hier teilweise einen ganzen Monat und viele YouTuber, wir haben alle sozusagen in eine große Hütte gesteckt, in ein Ferienhaus. Da haben alle YouTuber aus verschiedenen Netzwerken, aus verschiedenen Ecken, also sei es nun die Beauty-Leute oder die Comedy-Leute zusammen drin gewohnt und die Stimmung war super, super geil. Wir haben nach dem Dreh noch gefeiert, fast jeden Abend. Also das gab überhaupt keine Probleme und das war total klasse.
Das ist doch alles nur dieser ganze Film, ne? Ist doch nur ein Vorwand, um hinter der Fassade die Weltherrschaft zu übernehmen. Oder?
Ganz genau, das haben wir uns gedacht, richtig. Also ab dem 23., also diesen Donnerstag kommt er ja raus, werden ganz schreckliche Dinge passieren. Ja, du hast es erkannt, ganz genau so wird es sein.
Ja. Ihr hattet am Wochenende Premiere des Films. Beschreib bitte mal, was da los gewesen ist.
Boah, ja, das kann man kaum beschreiben. Also man muss, also wenn ich das jetzt erzähle, wäre das ein bisschen, ich will mich damit irgendwie aufbauschen oder sowas. Aber Otto Waalkes hat selber gesagt und auch derjenige, der alle Events für Otto Waalkes organisiert, der hat gesagt, sowas haben die noch nie erlebt. Selbst bei Mission Impossible oder bei den Star Wars Premieren ist das nicht so abgegangen, haben die erzählt, wie bei dem, was da in Heide passiert ist bei Kartoffelsalat. Da waren knapp 5.000 Fans, die komplett ausgerastet sind. Wir haben das ja in Heide gemacht, im Norden, in einer kleinen Stadt, weil Berlin, Essen, Wien, die hatten alle Angst vor diesem großen Fanansturm und da haben wir das innerhalb von einer Woche im Norden alles organisiert.
Das haben wir natürlich auch alle mitgekriegt, dass normalerweise hier in Berlin viele Premieren stattfinden, das weiß jeder und plötzlich hieß es, die Stadt ist raus, die hatten alle Schiss vor Fanansturm.
Ja, das ist richtig. Also das ist ganz merkwürdig. Johnny Depp oder Brad Pitt, die können ihre Premieren machen, aber die Stadt hat uns dann wirklich nochmal schriftlich gesagt, es tut uns leid, mit denen ist das möglich, aber wenn YouTuber auf einen Haufen kommen, dann ist in der Stadt Ausnahmezustand. Das hat man letztens mit Ape Crime gesehen, als der ganze, ich glaube, Kuhfürstendamm gesperrt wurde,
ja,
oder sowas.
Exakt.
Also das ist unfassbar, was da los ist. Und selbst hier auf dem Land, wo wirklich keine Menschen leben eigentlich, sind 5.000 Leute gekommen. Sowas haben wir noch nie erlebt. Also das ist wirklich verrückt, was da passiert gerade.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Das war's für heute, ihr Lieben. Für diesen Dienstag mit Eine Stunde Film, dem Sommerpausen-Spezial, dem Best-of aus Talks und Interviews des bisherigen Jahres. Ab nächsten Dienstagabend 20 Uhr bin ich dann wieder persönlich für euch da. Frisch, gut erholt und hoffentlich braun gebrannt zurück aus dem Urlaub. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und dann nächsten Dienstag 20 Uhr gerne wieder Eine Stunde Film mit frischen neuen Themen hier bei D-Radio Wissen. Bis dahin, macht's gut, Tom Westerholt ist raus und tschüss.
D-Radio Wissen, Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.